Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, wir starten. Wir sind mal wieder, meine Liebe, in Hannover bei P11 und zwar wirklich da, wo du arbeitest. Wir sind wo?
In der Dentastischen Talentschmiede beziehungsweise im Nachbarzimmer in der Lounge.
Im Nachbarzimmer in der Lounge. Hört sich für euch gut an. Vielleicht seht ihr uns ja auch an der einen oder anderen Stelle. Soll es aber auch dann egal sein, weil heute geht es um Podcast und unseren Podcast kann man sehen, aber ihr sollt ihn vor allem auch hören. Meine Liebe, worüber sprechen wir heute? Hast du eine Idee?
Ja, habe ich. Also heute sprechen wir über ein Thema, das insbesondere dir, mein lieber Klaus, sehr, sehr liegt. Und zwar reden wir heute über das Phänomen Kündigung auf dem Tisch, Schockstarre, sofortiger Griff zur Kreditkarte für teure Stepstone-Anzeigen, ohne das Profil zu prüfen. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich häufiger live erlebe. Aber du, mein Lieber, bist ja derjenige, der die Skills hat, um da mal so ein bisschen vorzuarbeiten, dass genau das nicht passiert.
Ja, weil wir wollen ja so mit dem Thema aufräumen, dass du einfach nur Kohle brauchst, einfach nur eine geile Marketingagentur, coole Kampagnen. Und wenn du da 10.000 Euro hinwirfst, dann hat sich das mit dem Fachkräftemangel schon erledigt. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Und jetzt natürlich meine Frage, was hat denn dieses Thema mit Praxisführung eigentlich zu tun? Weil darüber wollen wir ja immer reden, wenn wir zusammenhocken.
Ja, unser Kernthema ist Praxisführung, so ziemlich in jeder Ausprägung. Und natürlich kannst du eine Praxis nicht führen und auch ein Inhaber, ein Unternehmen nicht führen, wenn du keine Mitarbeitenden hast. Und die wachsen ja, wie ja alle schon gemerkt haben, nicht mehr einfach so auf den Bäumen. Die kann man auch nicht pflücken, sondern um die muss man sich bemühen. Und jetzt stellt sich ja für viele Inhaber nicht nur eine, sondern gleich mehrere Fragen. Aber eine der Kernfragen ist ja tatsächlich, ist es jetzt einfach nur ein Problem des Marktes? Also gibt es einfach generell zu wenige Menschen, die für mich oder in diesem Beruf oder für das Gehaltsniveau arbeiten wollen? Oder ist es ein Problem von mir, von meiner Führung? Und kann ich da vielleicht was tun, damit sich das für mich besser anfühlt oder auch anlässt? Und da kommst du natürlich wieder ins Spiel, weil das ist ja eine von den Kernthesen, die dir ja besonders liegt. Was muss ich tun, damit ich ein attraktiver Arbeitgeber sein kann und mich gegen den Trend des Marktes stemme?
Ja, und das ist, glaube ich, das, was unsere lieben Hörerinnen und Hörer heute vor allem mitnehmen sollen. Natürlich könnt ihr die geilsten Kampagnen fahren, ihr könnt die tollsten Stellenangebote machen, die auch wirklich vielleicht dem entsprechen, was man sich heute so vorstellt unter einem guten Stellenangebot. Ich habe da noch so einen schönen Satz im Ohr, der stammt von einer Frau, die ich sehr, sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze, die hat mir mal gesagt, mit Obstkörben fangt ihr Fruchtfliegen, aber keine Mitarbeiter.
Ja,
kennst du die Dame näher?
Ja, ich sehe sie täglich.
Im Spiegel.
Mehrfach im Spiegel, ja. Tatsächlich habe ich das irgendwann mal gesagt und ich stehe da immer noch zu, weil Obstkorb ist nichts Herausragendes, sondern eine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich. Und mich interessiert jetzt tatsächlich, Klaus, es gibt da ja jede Menge Dinge, Begriffe, die einem sofort ins Gehirn schießen. Einer davon ist die sogenannte Panikfalle. Erzähl doch mal, warum wir immer sofort in Panik verfallen, wenn eine Stelle frei wird und dann blind mit Geld nach Anzeigen werfen, anstatt mal kurz durchzuatmen, zu reflektieren und zu gucken, was passiert hier gerade.
Der größte Fehler, den Unternehmen machen, ist, sich nicht auf die Menschen zu konzentrieren und zu fokussieren, die für ihr Unternehmen dauerhaft und für immer am wichtigsten sind. Und das ist das Personal, das ist mein Team, das sind meine Mitarbeitenden. Und ich weiß, es hat sich in den letzten Jahren geändert und Gott sei Dank ist das auch so. Also bei uns ist es ja letztendlich ein klares Thema, du kennst das. Bei uns gibt es keine Webseiten ohne Karriereseiten und sicherlich auch kein Marketingplan, ohne dass wir das Thema Arbeitgebermarke aufgebaut haben. Aber um jetzt mal auf deine Frage zu kommen, die sich jetzt nach meinen 30 Sekunden auch so langsam wieder in meine Hirnwindungen einschleicht.
Kann sie dir nochmal stellen.
Nein, musst du nicht. Diese Panikfalle, die ist völlig normal. Ja? Zahnärztinnen und Zahnärzte sind jeden Tag in ihrer Praxis beschäftigt. Sie haben eine klare Vorstellung von dem, was sie tun wollen. Sie haben einen Job, sie wissen, wofür sie da sind. Und natürlich wissen sie auch, Personal ist wichtig, Personal benötige ich. Aber wenn du dann deine Arbeitgebermarke, deine Praxiskultur, deine Unternehmenskultur nicht aufgebaut hast, was passiert denn dann? Du hast Mitarbeitende, du hast dich schon lange und die sind bei dir und das ist cool und du fühlst dich damit sicher. Und du hast nichts dafür getan, dass der Moment, der immer kommen wird, aufgefangen wird, wenn auf einmal zwei oder drei deiner Mädels, ich bleibe mal bei den Mädels, natürlich haben wir auch Jungs dabei, auf einmal sagen, Chef, ich kündige, ich bin weg, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das betrifft ja nicht nur die Praxen, die sowieso vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu ihren Mitarbeitern haben. Das betrifft auch die, die sagen, aber wieso, ey, mein Team ist loyal, mein Team ist cool, die lieben mich. Ja, aber die lieben vielleicht ihren Partner, ihre Partnerin mehr, die auf einmal wegzieht. Die werden schwanger, die haben andere Themen. Und auf einmal passiert sowas, dass du sagst, ich stehe heute vor der Frage, wie behandle ich in den nächsten 6 Wochen meine Patienten, meine Patientinnen? Und wenn du dann keinen klaren Plan hast, dann kommt Panik. Ja, dann rufst du deine Marketingagentur an und wenn du keine hast, rufst du irgendeine an, deren Instagram-Anzeige dir gestern in dein Profil gespült wurde, wo dann natürlich mit blumigen Worten drinsteht, mein Gott, wir haben schon 784.000 Zahnarztpraxen betreut und haben denen geholfen, innerhalb von 60 Tagen 24 Traummitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist natürlich alles totaler Bullshit. Also, dass die Agenturen das können, gar keine Frage. Aber das muss nicht in deiner Praxis, in der Praxis deines Mannes morgen genauso funktionieren. Und die Panik entsteht deshalb, weil du auf einmal gar nicht weißt, wie agierst du. Und das Einzige, was du kennst, ist ja Recruiting. Also ja, wir müssen Menschen ansprechen, die vielleicht zu uns kommen. Und wir wollen heute ja vor allem darüber sprechen, und da freue ich mich sehr auf deine Fragen, weil ihr Lieben, Ela ist ja Praktikerin. Also zum einen hat sie ganz viel mit Zahnarztpraxen zu tun. Und zum anderen ist sie auch noch Ehefrau eines Zahnarztes. Ihr seid betroffen, immer mal wieder. Auch dein Mann hat dieses Thema immer wieder. Deshalb denke ich, wirst du Fragen haben. Und vielleicht habe ich ja auch Fragen. Und genau darum geht es mir letztendlich heute, mal darüber nachzudenken, warum dieses ganze Thema Recruiting eigentlich nicht das Entscheidende ist. Natürlich musst du Menschen suchen, die zu dir passen. Aber du hast es viel einfacher, wenn du davor es geschafft hast, dich schon als positiver, beliebter, bekannter Arbeitgeber zu positionieren, also diese Marke aufzubauen. Und da sehe ich eine ganz klare Führungsaufgabe. Denn es ist ja in zweierlei Hinsicht Führungskultur. Mir fällt übrigens gerade auf, seit wir unseren Podcast machen, habe ich noch nie so viel am Stück geredet wie jetzt.
Ich reiße mich auch gerade sehr zusammen.
Ja?
Ich bin Quatsch.
Und die schreibt hier eine Frage nach der anderen. Ach nee, ihr könnt uns vielleicht sehen. Stimmt gar nicht. Ja, aber darum geht es. Ja, Führung hat ja auch ganz viel damit zu tun, mein Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und das heißt, ich muss doch immer wieder dafür sorgen, dass ich einen Plan habe, wenn Mitarbeitende gehen, und einen guten Plan habe, wie ich neue Mitarbeitende bekomme. Aber dieses Recruiting an erste Stelle zu setzen, ist einfach falsch. Ja, das passiert in der Kette einer Personalmarketingstrategie vielleicht an 5., 6. Stelle. Also nachdem ich mir Gedanken gemacht habe über meine Inner Culture, auch mich als Führungsperson, über meine Werte, über das, wer ich eigentlich bin, über die Brand, wie stellen wir diese Marke dar, wie bringen wir die nach außen. Und wenn ich das alles nicht habe, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Arbeitgebermarke positioniere und zeige, wie soll ich denn dann Kampagnen schalten, was soll ich in meiner Agentur sagen? Doch, ich habe eine Idee. Macht eine Anzeige. Bei uns gibt's einen Obstkorb. Und noch besser, stehen die jungen Leute total drauf. Trinkwasser musst du bei uns nicht bezahlen.
Ja, sensationell.
Oder?
Ja, du hast zu Anfang etwas gesagt, was ich sehr wichtig finde. Du hast gesagt, wir arbeiten ja mit uns wichtigen Menschen, die für uns und für die Praxis wichtig sind, und hast das Personal und die Mitarbeitenden genannt. Ich gehe da gern nochmal einen Schritt zurück und sage, ich arbeite ja auch mit mir. Also der Inhaber muss ja auch mit sich selbst als wichtige Person arbeiten. Und da schlage ich den Bogen zurück zu deinem Recruiting, weil ich kann niemanden suchen, der zu mir passt, wenn ich selber nicht weiß oder nicht definiert habe, sichtbar für andere Menschen, sichtbar definiert habe, wer bin ich, was ist mir wichtig, wo sind meine Werte, wie ist meine Haltung. Weil da knüpft es halt genau an dem Punkt an, zur Marketingagentur, zur HR-Geschichte, was auch immer. Wie sollen die ein Profil von dir vermitteln an interessierte Bewerber, wenn du nicht sichtbar bist oder noch in Anführungsstrichen profillos, weil du diesen Weg noch gar nicht gegangen bist? Weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass du auf dem Arbeitsmarkt Erfolg hast mit: Wir sind eine Familienpraxis, wir haben innovative Technik, wir zahlen ein faires Gehalt. Was zum Himmel ist ein faires Gehalt? Das konnte mir noch niemals jemand beantworten. In welchem Zusammenhang, mit welchen Parametern verglichen? Völliger Humbug sowas. Noch schlimmer ist, wenn kommt ein leistungsgerechtes Gehalt. Wer beurteilt das denn dann? Ne? Also ernsthaft? Und damit die
super schön. Entschuldige bitte, ich unterbreche dich ungern, aber an der Stelle auf jeden Fall mal gerne, weil ich gucke jetzt ins Gesicht und frage nach dem, wir zahlen sogar übertariflich.
Ja, übertariflich. Finde ich in Bundesländern sensationell, wo es für unsere Branche noch nicht mal einen Tarif gibt. Aber egal. Problematik ist ja tatsächlich, dass ich mit Gelsenkirchen Barock niemanden hinterm Ofen hervorhole, der auf Bauhaus steht. Und wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich so wohnen möchte, wie soll es denn dann mein zukünftiger Mitarbeiter wissen? Das heißt, ich muss schon sehen, dass ich diesen Bereich Recruiting, Social Media nicht alleine sehe, also ist zumindest meine Überzeugung. Ich kann das nicht trennen. Ich kann nicht einfach 10 Jahre vor mich hinarbeiten und auf einmal schlägt bei mir der Super-GAU ein. Und ich differenziere da immer noch mal ein bisschen. Ne? Also der Super-GAU ist natürlich immer, ich verliere Mitarbeitende. Ist für mich auch ganz schlimm. Also wenn ich Mitarbeitende verliere, das ist immer ein bisschen wie ein persönlicher Verlust, weil ich immer denke, oh Gott, was ist schiefgelaufen? Wo habe ich was verpasst? Wo habe ich wenig abgeholt? Wo habe ich nicht gesehen, nicht verstanden, dass jemand auf dem Absprung ist oder so? Weil das ist meine Aufgabe in meiner Firma.
Da sind wir wieder bei der Führung.
Ja. Deswegen dieser Bereich. Aber dieser Super-GAU, von dem ich gesprochen habe, kann ja 2 Ursachen haben. Einmal, wie du auch schon gesagt hast, private Ursachen. Eine Schwangerschaft, eine Familienplanung. Wobei eine Schwangerschaft niemals ein Super-GAU ist, sondern ein sehr...
Nein, aber es ist ein Ereignis, was letztendlich deine Praxis komplett durcheinander bringt.
Es bringt uns gegebenenfalls komplett durcheinander. Das sind normale Dinge, die passieren. Die muss ich als Praxisinhabende, als führende Persönlichkeit immer im Hinterkopf haben. Das ist einfach so. Dann entwickeln sich Menschen weiter. Sie entwickeln sich auch vielleicht weg von einem. Sie finden neue Freunde. Sie finden einen neuen Lebenspartner. Verändern sich örtlich. Das kann einfach passieren, da kann man häufig keinen Einfluss drauf nehmen. Aber auf was man Einfluss nehmen kann, ist, wenn ich Mitarbeitende verliere aufgrund von mir gefällt es hier nicht mehr, ich kann mich nicht mehr entwickeln, das Gehalt passt nicht, hier ist es stressig, die Patienten sind nervig, ich kann mich nicht entfalten, ich kann mich nicht entwickeln. Darauf kann ich tatsächlich Einfluss nehmen. Und das ist etwas, da muss man proaktiv Einfluss drauf nehmen, damit man sich selbst und seine Firma, seine Praxis so darstellen kann, dass man diesen Raum für Menschen bietet. Weil so orientieren sich heutzutage Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen. Also wir sind lange nicht mehr in dem Bereich tätig, wo jemand für Geld kommt. Natürlich kommen alle auch für Geld, muss auch, geht ja nicht anders, ist alles teurer geworden.
Wirtschaftliche Sicherheit ist schon ein wichtiger Aspekt, keine Frage.
Wichtiger Aspekt, aber das Zünglein an der Waage ist immer der Sinn. Teilhabe, Mitbestimmung, Sinnhaftigkeit.
Purpose. Im Marketing sagen wir Purpose, also nicht mehr Marketing, aber das ist so ein Thema. Kriegt leicht einen Buzzword-Charakter mittlerweile, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Ne?
Also ein guter, wirklich sehr inspirierender Freund von mir hat mich erst gestern wieder angeschnauzt, ich soll gefälligst mehr Deutsch reden. Ne? Und ich muss das hier jetzt mal tatsächlich auch mal umsetzen, Klaus. Also Zweck. Ja, wir reden von Zweck
und Sinnhaftigkeit und Zweck. Exakt. Mein Gott, ich wollte ja nur mal den Menschen mitteilen, dass ich tatsächlich aus meinem Englisch-Leistungskurs, den ich glaube ich 1982 mit dem Abitur abgeschlossen habe, zumindest ein bisschen was behalten habe.
Vor der Wende. Okay, alles klar, Klaus.
Ja, welche Wende? Meine persönliche Wende. Wobei ich muss sagen, dieser Englisch-Leistungskurs, also kleiner Blick in meine Vergangenheit, der war schon cool. Wir hatten eine Lehrerin und die hat es tatsächlich geschafft, dass wir Bock hatten, auch so als renitente 17-, 18-Jährige in den Unterricht zu kommen. weil wir haben englische Punkmusik analysiert.
Ja, cool.
Sehr geil. Schlecht. Grüße gehen raus an Tatjana Woll. Ich habe sie letztens auf Facebook noch gesehen. Alles Gute. Die Dame ist bestimmt schon weit in den 80ern. Ganz tolle Frau. Sehr. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ja? Weil warum hat sie das denn geschafft, dass wir zu ihr gekommen sind? Warum hat sie das geschafft, dass wir Spaß an ihrem Unterricht hatten, an dem, was sie mit uns gemacht hat? Weil sie auf uns eingegangen ist. Weil sie uns auch gefragt hat, was interessiert euch?
Ja.
Worüber redet ihr im Alltag? Ja? Was hört ihr für Musik? Was macht ihr? Was interessiert euch an der englischen Sprache?
Mhm.
Und das kann man ja ganz gut auch auf die Praxis und auf so eine Arbeitgebermarke übertragen. Denn die Basis einer guten Führung ist ja, konkret zu wissen, was erwarten denn die Menschen, die zu mir kommen? Natürlich muss ich ihnen auch zeigen, was ich erwarte. Ja, das ist kein One-Way, um Himmels Willen. Also ich bin da schon immer der Meinung, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben beide Rechte und Pflichten und es geht immer nicht nur darum zu gucken, hoffentlich treffe ich denn den Nerv und hoffentlich kriegen die bei mir alles, was sie wollen und ich lasse mich da am Ende erpressbar machen. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Aber wie erlebst du das so in den Praxen, die du kennst, auch in eurer Praxis? Wird da oft nachgefragt, wird sich da unterhalten mit den Menschen, die ja schon da sind? Und das ist übrigens mein absoluter Todeshack für alle, also Todeshack im positivsten Sinne. Wenn ihr wissen wollt, wie die Menschen ticken, die ihr in der Praxis haben wollt, sprecht mit denen, die schon Jahrzehnte loyal bei euch sind.
So sieht's aus. Also die werden ja sträflichst vernachlässigt, sehr, sehr häufig.
Das ist ein Wissen, ja. Das ist ja Kultur, die da bei euch ist.
Also das ist quasi wie so ein Mikrokosmos, ne? Also ein Leben im Leben oder eine Familie in der Familie. Das ist extrem wichtig, weil da ganz viel Wissen hintersteckt. Wissen über Verhalten, Wissen über Strukturen, Wissen darüber, wie die Dinge im Kern einer Praxis, wenn man das als Mikroorganismus bezeichnen möchte, funktionieren. Sehr, sehr häufig werden aber gerade die Alten, in Anführungsstrichen, nicht beteiligt, auch nicht bei neuen Recruiting-Prozessen oder bei der Auswahl.
Gibt es da einen Grund für? Ist das, ignoriert man die einfach, weil man sagt, naja, die sind halt dabei, die sind vielleicht älter, die wissen gar nicht mehr, was die jungen Leute wollen? Oder warum glaubst du, ist das der Fall?
Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst.
Gar nicht bewusst.
Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst. Es ist einfach so, dass die Inhabenden in dem Moment denken, oh Gott, es fehlt jemand, ich muss neu besetzen, zack, 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 zack. Panikfalle, wie gerade schon besprochen. Mhm. Ich muss jetzt handeln. Und das ist ja häufig ein Fehler. Ne? Gut wäre, einen Schritt zurückgehen, kurze Rückbesinnung, kurz ins Team fragen. Wir brauchen eine neue Mitarbeitende. Was ist denn eure Meinung? An welcher Stelle brauchen wir unbedingt jemanden? Wo können wir vielleicht durch eine Umbesetzung oder Umverteilung von Aufgaben kurzfristig Abhilfe schaffen, mittelfristig erkennen, wo wir vielleicht überversorgt waren oder nicht gut zusammengearbeitet haben und wo brauche ich jemanden für die Unterstützung? Da die Mitarbeitenden mit reinzuholen, ist ja super, super wichtig, weil du da unterschiedliche Bereiche mit befriedigst. Also erstmal siehst du die, die da sind und gibst ihnen das Gefühl, sie sind wichtig, sie werden gesehen, ihre Meinung zählt.
Teilhabe,
Mitbestimmung. Dann hast du ja in deinen Mitarbeitenden, sofern du ein gutes Verhältnis im Team hast, ja auch quasi so einen Wert, der ist wie ein Charakter, also ein Praxischarakter. Solche Menschen suchen eigentlich automatisch eher Leute aus oder befürworten die, wo das Bauchgefühl passt, die könnten gut dazu passen. Das kann sehr häufig ein wertvoller Hinweis sein, muss es nicht immer, aber kann. Denn ich möchte mir mein Team natürlich nicht sprengen, wenn es um ganz normales Abarbeiten von Dingen geht, in der Assistenz zum Beispiel. Aber warum tatsächlich die Mitarbeitenden so selten eingebunden werden in diese Personalfindungsprozesse, ist mir tatsächlich abschließend auch immer noch ein kleines Rätsel.
Vor allem hat es ja noch einen wunderbaren Aspekt, auf den ich jetzt gerne kommen möchte. Du hast eben das Wort Panikfalle genannt. Ich nenne das ja auch gerne immer so Recruiting-Panik. Ja, und wozu führt Recruiting-Panik noch? Wir suchen Menschen, ja, und wenn wir jemanden bekommen, sind wir froh und stellen ein. Oft, Frage an dich jetzt, oft, weil es Panik ist, ohne Rücksicht auf die Frage, passt der oder die denn wirklich auch zu uns?
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Ganz genau. In dem Moment, wo das passiert, haben die Inhaber nur im Kopf, der Kernprozess muss weiterlaufen. Ich brauche eine Assistenz, ich brauche jemanden am Telefon, ich brauche jemanden im Steri. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. In dem Moment machen wir faule Kompromisse. Wir stellen vielleicht jemanden ein, den wir in einer Ruhezeit, in einer sorgfältig vorbereiteten Sichtung von Bewerbung nicht genommen hätten. Wir stellen vielleicht auch jemanden ein, von dem wir wissen, okay, der oder die vagabundiert ganz gerne rum. Häufiger Stellenwechsel, was nichts heißen muss. Viele wechseln häufig die Stelle aus Unterforderung. Aber trotzdem muss man da als führende Persönlichkeit mal hinschauen, warum das so ist. Wenn diese Kompromisse dann aber zu Opfern führen und diese Opfer bringen immer die, die schon da sind, selten die, die neu dazukommen, dann habe ich kurzfristig schon, nicht nur mittelfristig, ein riesen Personalproblem. Und nicht selten gehen dann die Älteren auch, weil die Neueren auf eine gewisse Art und Weise hofiert werden. Es gibt ja der Markt so ein bisschen vor, ne? Unser Arbeitnehmermarkt hilft ja so ein bisschen dabei, diese Fantasien teilweise von Gehaltsvorstellungen und von hofiert werden durchzubringen. Und ganz oft kippt es dann, ne, dass die, die sich nicht gesehen fühlen, die schon lange Jahre und Tage da sind, auf einmal sagen, super, ey, die neue Maus da, ne, so redet man ja durchaus mal untereinander, die hat hier alles gut verhandelt, die hat hier alles, die kriegt alles und wir stehen hier, wir liefern doch immer und keiner sieht uns. Und das ist echt ein Dolchstoß.
Das heißt, so eine Fehlbesetzung arbeitet gegen die Praxis an mehreren Stellen. Also zum einen hast du vielleicht jemanden, der einfach gar nicht will. Ja, der hat die Stelle genommen, weil du gesagt hast, okay, komm her. Ist vielleicht gar nicht das, was sie oder er sich vorstellt. Und auf der anderen Seite führt es noch dazu, dass die, die in der Praxis sind, sich missverstanden fühlen, nicht abgeholt fühlen und gehen. Also du verlierst unter Umständen Personal, die für deine Praxis total wichtig und relevant sind. Also Menschen, die für die Praxis relevant sind, weil du jemanden eingestellt hast, der nicht funktioniert. Das ist ja, also viel schlimmer geht nimmer, oder?
Ja, ich setze noch einen drauf. Also es gibt noch einen dritten Grund. Ich finde, es geht noch schlimmer und das ist der finanzielle Grund. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, dass das überschnelle Einstellen einer neuen Person auch finanzielle Einbußen nach sich zieht. Du hast die vollen Ausgaben für ein Gehalt, für Lohnnebenkosten und du zahlst sehr teuer dafür, einfach nur jemanden gefühlt, für dein Gefühl als Arbeitgeber, für die Assistenz zu haben oder fürs Telefon zu haben, der aber im Prinzip nur Unfrieden bringt. Also ich empfehle immer, sich vorher wirklich hinzusetzen und zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich die Stelle nicht besetze? Kann ich vielleicht als Arbeitgeber selber überlegen, okay, ich bastel ein bisschen rum und ich arbeite vielleicht über eine bestimmte Zeit, die Zeit, die ich mir nehme, jemanden Passenden zu finden, 4 Stunden weniger die Woche, habe eine bessere Verwaltungsleistung dafür, komme selber vielleicht ein bisschen runter. Ich strukturiere vielleicht mein Klientel ein bisschen um, in Anführungsstrichen. Also ich schiebe die 01en, die Kontrolltermine auf ein paar Wochen weiter, behandle in den dann frei werdenden Zeiträumen diejenigen, die nicht warten können. Also dieses Umschichten bringt manchmal deutlich mehr. Ich muss dann wirklich rechnen, ne? Habe ich jetzt durch eine Mitarbeiterin, die vielleicht in Vollzeit 3,5 oder 4 kriegt, plus Lohnnebenkosten, Faktor 1,5 mindestens, Faktor Urlaub, Faktor krank, oder habe ich vielleicht dadurch, dass ich mich 4 Stunden rausnehme als Behandelnder oder als Behandelnde, eine Egalität erreicht, was Ausgaben und Kosten angeht.
Es gibt ja wohl Studien, die sagen, so eine Fehlbesetzung kann dich mal entspannt bis zu 3 Jahresgehälter kosten. Weiß ich nicht, kannst du das bestätigen? Oder also ich werde die auch nochmal raussuchen, die Studie, und euch in den Shownotes verlinken. Da kommen noch ein paar andere Quellen rein, die zum Thema heute passen. Aber was würdest du so schätzen? Da kommt jemand, der macht nicht den Job, den er machen muss, und gleichzeitig haut noch eine wichtige Kraft, vielleicht deine Prophylaxe-Chefin, ab.
Genau.
Das kann teuer werden.
Das kann absolut teuer werden, weil diesen ganzen emotionalen und ideellen Krampf, den du dann da mit quasi heraufbeschwörst, den kann dir ja in Zahlen sowieso keiner ausdrücken. Aber es ist einfach der Super-GAU, wenn eine neue Kollegin kommt, ohne passendes Anforderungsprofil, ohne Charakterprofil, ohne dass klar ist, welche Werte, welche Leitbilder ihr in eurer Praxis verfolgt. Das ist Chaos pur. Chaos pur. Und es kommt nicht selten vor, dass dann diejenigen, die eben schon lange da sind, das Handtuch schmeißen und sagen, nee, also jetzt gehen wir, das macht gar keinen Sinn. Die Neue kriegt alles und wir kriegen nichts. Also Social Media ist voll davon. wer sich gerade auf Facebook, da gibt es nach wie vor immer noch viele Gruppen auch von ZFAs, Stellengesuche, Stellenangebote, wer sich da mal ein bisschen tummelt und liest, was da für emotionale Postings teilweise stehen von jemandem, der sagt, ich bin seit 25 Jahren in der Praxis, ich mache alles. Ich gieße die Blumen, wenn die anderen im Urlaub sind. Ich putze das Klo, wenn die Putzfrau Urlaub hat. Ich bin Mädchen für alles. Ich kenne den Chef und die Kinder und alle. Und jetzt ist eine neue da und die hat so gut verhandelt und ich kriege nichts und jetzt gehe ich. Und das kommt täglich vor. Und ich finde, hier kann man sehr gut den Bogen ziehen zu diesem Recruiting, weil der positive Nebeneffekt ist, dass in dem Moment, wo du dir Gedanken darüber machst, wen du suchst, machst du dir auch Gedanken darüber, wen du schon hast oder sollst du jedenfalls. Und dein bestes Kapital sind auf der Einnahmenseite nicht nur deine Stammpatienten, sondern eben auch dein Stammpersonal. Das gilt es tatsächlich gut zu behandeln.
Ich drehe das Rädchen nochmal ein bisschen zurück zum Anfang unseres Podcasts, unseres Einstiegs, weil wir haben ja so ein bisschen das Oberthema Marke, Positionierung, Arbeitgebermarke. Und das, was du gerade gesagt hast, sehe ich da als ganz wichtigen Punkt. Wenn du von vornherein eine Marke bist, die mit klarer Haltung und klaren Werten intern wie extern agiert und du nimmst das ernst, dann können dir solche Fehler nicht passieren. Weil wenn zu deinem Wertekontext gehört, meine Mitarbeiter nehme ich ernst, ich rede mit denen, uns ist Austausch wichtig. Ich bin in Hannover, da habe ich gehört, die sprechen immer nur Hochdeutsch.
Ja, wir sprechen Hochdeutsch.
Ich darf nichts Rheinisches hier mit reinbringen, da werde ich hier sofort disqualifiziert.
Könnte man sagen.
Bei Dentastico, ja. In der Talentschmiede.
Nein, hier wird keiner disqualifiziert.
Nein, natürlich nicht. Also, das heißt ja letztendlich, diese klare Positionierung und die Entwicklung von Werten, die wir leben wollen, ist die Grundlage, ist die Pflicht, ist das, was die Zahnarztpraxis braucht, damit man sich auf so etwas auch verlassen kann?
Auf jeden Fall. Und da geht es tatsächlich dann nicht nur um die, die dort arbeiten, sondern auch die, die dort als Patienten hinkommen. Sowas hat ja Auswirkungen auch später dann mal, wenn du es wirklich lebst, auch auf dein Patientenklientel. Es ist wie mit den Energien, die sich anziehen. Immer eine gewisse Toleranz natürlich vorausgesetzt. Die Andersartigkeit von Menschen muss man tolerieren, das gehört sich einfach so. Aber trotzdem kann man in die gleiche Richtung schauen, auch mit unterschiedlichen Überzeugungen. Und darum geht es tatsächlich bei diesen Geschichten. Am allerwichtigsten ist aber, dass das Wertebild oder das Leitbild desjenigen, der dieses Team führt und der in dieser Praxis den Hut auf hat, quasi die Keimzelle ist für alle weiteren Geschichten. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, wenn du das nicht von dir selber weißt, kannst du es auch für keinen anderen gut machen.
Das ganze Markenthema und Positionierungsthema, Ela, hat ja noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt. In dem Moment, wenn für dich klar ist, womit gehen wir nach außen? Was sagen wir den Menschen da draußen? Musst du nichts erfinden. Der größte Fehler, der ja heute gemacht ist, und KI und Fake und alles, was heute möglich ist, gibt ja noch mehr Raum und Gelegenheit, das zu tun, ist ja im Marketing, jetzt bleibe ich mal bei meinem Kernthema, Dinge zu behaupten, die nicht stimmen. Natürlich schaffst du damit erstmal Aufmerksamkeit. Die Menschen finden das toll. Sie sagen, oh, wie cool. Guck mal, der Arzt in dem Video, der kommt super rüber. Und ach ja, guck mal, auf der Karriereseite, da stehen so tolle Dinge. Was glaubst du, wie lange dauert das, bis die Menschen merken, wenn es denn so ist? Ne? Also eure Aufgabe ist natürlich, alles zu sagen, was wahr ist und alles zu schreiben, was auch wahr und nachprüfbar ist. Aber wie lange dauert das, bis du entlarvt wirst, wenn du einfach Dinge erfindest, nur um Menschen auf dich aufmerksam zu machen und sie für dich positiv zu stimmen?
Das geht relativ fix, würde ich mal sagen. Also in der klassischen Bewerbersituation heutzutage, die jungen Menschen von heute, ich nenne es jetzt mal einfach so Generation Z, aber auch die Millennials, die sich jetzt ja auch immer noch mal bewerben und verändern wollen, die merken sowas relativ schnell. Also in der Regel bereiten die sich gut auf Bewerbungsgespräche vor. Selbst die E-Mails, die man vorab bekommt, haben ja manchmal schon Fragen oder checken Möglichkeiten ab. Ne? Kann man bei Ihnen Homeoffice machen? Wenn ja, wie viele Stunden? Wie sieht es aus mit Fahrzeiten und so weiter? Ich finde das super. Ich finde das wirklich gut, wenn ich Werbung von Menschen kriege, die so dezidiert damit umgehen, weil dann weiß ich, die können Prozesse durchschauen und die kennen ihre Grenzen und wollen was haben, kennen ihre Möglichkeiten. Und das, denke ich, übertragen die halt auch im Arbeitsprozess. Und das ist eine wertvolle Fähigkeit. Aber die durchschauen sofort, wenn das nur Gequacke ist, was in so einer Anzeige steht. Also wenn da drin steht, leistungsgerechtes Gehalt und dann sitzt man einem Arbeitgeber gegenüber und dann fragt man ja, was gibt's denn hier in einer Stunde? Und dann kommt da nichts. Also ich muss als Arbeitgeber ja eine Zahl nennen. Ich habe ja eine Zahl und diese Zahl, die ich jemandem als Stundenlohn zahlen möchte, ergibt sich aus meinen wirtschaftlichen Möglichkeiten und aus der Qualifikation und aus dem, was es mir letzten Endes als Arbeitgeber wert ist. Und wenn ich diese Zahl nicht kenne im Bewerbungsgespräch, brauche ich mich doch nicht mit jemandem zu unterhalten.
Wenn ich das fragen darf, normalerweise hast du sowas spontan immer drauf. Bei welcher, also nehmen wir mal an, der Zahnarzt hat tatsächlich eine Zahl und sagt einer Mitarbeiterin, einer gestandenen Mitarbeiterin, die sich beworben hat, die Erfahrung hat, die jetzt da arbeiten will, sagt den Stundenlohn, Stundensatz. Bei welchem Satz dreht sich jede sofort rum, egal in welchem Bundesland, egal worum es geht, und sagt, da gehe ich nie wieder hin?
Alles, was nicht mindestens eine 2 vorne hat. Also es kommen wirklich, also ich meine jetzt 20 Euro zum Beispiel, ne? Und selbst das ist je nach Qualifikation eigentlich auch schon deutlich zu wenig. Wir haben einen Mindestlohn, wir reden über Fachkräfte, wir reden über Menschen, die sehr stressresilient sich um Angstpatienten auch kümmern sollen. Die kann ich ja nun wirklich nicht schlecht bezahlen. Ja, also ich verstehe das immer nicht. Und da kann ich auch gleich eine ganz lustige Anekdote beisteuern. Das ist ja
You're welcome.
Immer zur Auflockerung ganz prima.
Ja, Anekdötchen.
Ich habe eine Zeit lang, und ich habe das auch immer noch im Leistungsportfolio, aber ich habe ein Seminar, das heißt Mitarbeiterbindung 2.0. Dieses Seminar habe ich schon auf größeren Fortbildungen vor mehreren hundert Leuten gehalten, aber auch schon auf kleineren Fortbildungen, unter anderem eine im Frankfurter Süden auf einem Golfplatz. Da war ich zu einem Weihnachtsessen eingeladen und sollte bei einem launigen Weihnachtsessen den Zahnärztinnen und Zahnärzten, die dort eingeladen waren, von einem Industriepartner, irgendwie die Zeit vertreiben.
Mit das, Singen, Magie,
ja,
Zauber?
Ich habe schon überall, also ich kann überhaupt nicht jonglieren und auch, aber egal. Ich habe dieses Seminar mitgebracht und musste mich zwischendurch immer so ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen, weil der Kellner mit den Gänsekeulen an mir vorbei musste. Aber es war völlig okay. Ich freue mich ja, wenn ich für sowas gebucht werde. Aber in diesem Seminar habe ich eine Seite. Und bei dieser Seite ist es oft so, dass es kippt. Ich kriege von vielen Applaus und viele hassen mich nach dieser Seite. Und auf dieser Seite von dieser Folie frage ich immer erstmal so in die Runde, Mensch, ihr lieben Zahnärzte und Zahnärzten, was haltet ihr denn für ein angemessenes Gehalt für eine junge ZFA, Mitte 20, 5 Berufsjahre vielleicht, alleinstehend Vollzeit? Und das ist jetzt 3 oder 4 Jahre her. Und ich versuche dann immer eine ganz vertraute Atmosphäre zu kreieren, weil ich will ja hören, was die wirklich sagen und denken. Und die Atmosphäre war da so ganz vertraut. Und dann sagten die ersten, ja, 2,5, 2,8, wie auch immer. Und ich habe das Ganze dann abgekürzt und habe gesagt, okay, gut, brechen wir das mal runter. Und dann habe ich auf der nächsten Seite vorbereitet, was so ein Gehalt bringt in Echtzeit für jemanden, der bei dir arbeitet. Und ich sage dann immer, wisst ihr was, ihr lieben Leute, ich nehme jetzt mal Hannover. Hannover ist eine wunderschöne Stadt im Bereich der Kosten, durchschnittlich. Wir haben durchschnittlich hohe Mieten, wir haben durchschnittliche Lebenshaltungskosten, also passt ganz gut. Und dann rechne ich vor diesem Plenum dann aus, die ist Lohnsteuerklasse 1 und so weiter und so fort. Ich rechne die ganzen Abzüge auf, es geht dann auf der Folie jedes Mal noch so eine weitere Zeile auf. Ich frage dann, was denkt ihr, braucht die ein Auto? Ja, die braucht ein Auto, die soll ja zuverlässig in die Praxis zum Arbeiten kommen. Wie soll die wohnen? Ja, kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, so soll sie schon wohnen. Urlaub und so weiter. Und am Ende von einer Rechnung, wo ich von 3.000 Euro brutto ausgehe, kommen pro Woche knapp 65 Euro raus, die diese Person übrig hat für Spaß, also für Leben, für Club, für Schuhe, für Handtaschen, für Urlaub. Und da, ich habe wirklich Versicherungen abgezogen, Kosten für Benzin. Ich habe abgezogen Rücklagen, falls die Waschmaschine kaputt geht. Also wirklich sehr dezidiert. Und ich frage die Leute dann, warum soll die für 65 Euro Spaß bei Ihnen in der Woche arbeiten, wenn man davon noch nicht mal in den Club gehen kann? Und die Leute verstehen das einfach nicht. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir alle für Geld arbeiten und dass Spaß und Sinn nicht ganz unten stehen. Und es ist auch nicht immer ein Durchbeißen oder der Ernst des Lebens, sondern Arbeit ist 2/3 unserer wachen Lebenszeit auf 24 Stunden gerechnet.
Das ist eine ganze Menge, ne?
Das muss schön sein, das muss Spaß bringen und es muss einen Sinn machen. Und man braucht soziale Kontakte dabei.
Ja, ja, und es darf nicht dazu führen, dass ich mir an jedem Monatsende wirtschaftliche Gedanken und Sorgen mache, ob ich mir zumindest das Leben, wie ich es mir einigermaßen vorstelle, noch leisten kann.
Das ist der Punkt. Und viele Zahnärzte und Zahnärztinnen sehen das ein bisschen anders. Da geht es auch um Respekt, den sie dann verlangen und Achtung vor ihrem Erfolg und ihren Lebenswerken, ihrer Ausbildung. Das verstehe ich.
Also, da gibt es ja auch nichts
gegen einzuwenden. Das verstehe ich vollumfänglich. Aber wir sind mittlerweile in der Generation angekommen, die, und jetzt sind wir wieder bei unserem normalen Podcast-Niveau, auf sowas scheißt. Ja?
Das ist unser Niveau?
Unser Niveau.
Okay, schön, gut zu wissen.
Ja komm, arschlochfreie Zone ist ja von dir, ne?
Ja, das stimmt. Bestehe ich auch nach wie vor drauf. Ja.
Es gibt die Qualifikation einfach nicht mehr, sondern es geht um das soziale und möglichst empathische Miteinander und es geht um den Sinn. Und ich möchte nicht, dass meine Mitarbeitenden am Wochenende kellnern gehen, damit sie sich die schönen Dinge des Lebens leisten können. Natürlich bin ich auch nicht jemand, der mit Geldscheinen um sich schmeißt und sagt, hier, nimm Baby, das geht gar nicht. Natürlich muss auch die Leistung stimmen, das ist völlig klar, steht aber hier auf einem anderen Blatt, weil ich kenne denjenigen ja noch nicht, der kommt und ich biete ihm was an, wo derjenige im Kopf überschlägt und sagt, lohnt sich nicht für mich. Es lohnt sich nicht.
Ja. Wir sind ja so an einem schönen Punkt in dem Podcast, wo ich jetzt mal sagen darf, okay, mit dieser Anekdote, die ich kenne, die ich auch schon bei mehreren Dental Angels Events live am Flipchart erlebt habe, hatte ich heute nicht gerechnet. Aber toll, passt ja dazu. Und ich sage euch auch gleich, warum. Und dann kommen wir auch gleich so schon langsam zum Ende. Ich möchte aber euch noch mitteilen, und das war jetzt wirklich Zufall. Ela hat gerade von Mitarbeiterbindung gesprochen. Und die Episode, die nehmen wir auch noch auf. Wow. Weil in unserer nächsten PL-Folge geht es nämlich genau darum, was mache ich denn, wenn mein Recruiting erfolgreich war? Wenn ich Leute habe, damit die bitte auch bei mir bleiben. Ne? So, jetzt kommen wir nochmal auf unser Kernthema zurück, nämlich das Marketing, die Marke. Und du hast gerade so was Schönes gesagt. Du hast klare Erwartungen, klare Bedürfnisse formuliert, die Menschen haben, wenn sie in der Praxis arbeiten wollen. Und eure Aufgabe im Prozess ist tatsächlich, diese Bedürfnisse zu kennen und dann darauf auch in der Kommunikation zu reagieren. Also, wir versuchen es. Nicht alle unsere Praxen gehen damit, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber so mehr als eine Handvoll mittlerweile schon. Auf den Karriereseiten kommunizieren wir die Gehälter. Wir sagen, was bezahlt wird. Wir sagen ganz transparent, wie sieht Urlaub aus, wie sehen Boni-Vereinbarungen aus. Da werden nicht immer konkrete Zahlen genannt. Aber bei den Gehältern versuchen wir schon sehr konkret zu sein. Und ich sage euch auch, warum das wichtig ist. Es gibt so eine Studie oder eine Untersuchung von StepStone und die Essenz daraus ist ganz klar, ganz viele Bewerber, vor allem wenn die aus jüngeren Generationen kommen, die brechen den Bewerbungsprozess und die Beschäftigung mit eurer Marke Zahnarztpraxis schon ab, wenn in dem, was sie sehen, Karriereseite, Stellenprofil, die haben mit euch noch nicht gesprochen, ihr hattet noch keine Chance, sie persönlich zu überzeugen, weil damit das geschieht, müssen sie ja erstmal eine Nummer wählen, keine Ahnung, auf einen Bewerberfunnel klicken oder eine Mail schicken, eine Brieftaube oder ein Fax oder keine Ahnung, mit welchen Medien ihr in der Praxis agiert. Aber wenn die Aussagen in eurer Kommunikation zu schwammig ist, zu wenig transparent, zu wenig konkret, dann brechen die das schon ab. Dann findet überhaupt keine Bewerbung mehr statt. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, sich über diese Dinge sehr früh Gedanken zu machen. Denn eins ist klar, also gerade junge Menschen, die da sehr gute Antennen für haben, also wenn ihr denen Fake erzählt, ne, ist das Thema durch. Und natürlich, wir können auch gerne mal eine komplette Folge über das Thema machen. Wir müssen den Botschaften aussehen. Ne? Das hat ja auch mit Führung zu tun. Das ist ja das Schöne in unserem Podcast. Ne? Also in punktuell in unserem anderen Passmedia-Podcast haben wir das schon ein paar Mal gemacht. Wir können gerne mal in irgendeiner Folge drüber reden. So, worauf stehen denn junge Leute, wenn wir über Azubis reden? Was erwarten die denn? Und bitte, da gibt es genug Studien. Ja, also Grüße gehen raus an Felicia Ulrich und ihr Team. Azubi-Recruiting-Trends kommen jedes Jahr raus und in den letzten konnte man ganz klar nachlesen, bitte, 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 ihr Erwachsenen, ihr Boomer-Chefs, hört auf, in unserer Sprache zu reden, seid nicht übertrieben lustig, wir können das schon erkennen, ob ihr cool seid, ja, und gebt uns die Informationen, die wir brauchen. Und da kam ein klarer O-Ton von den jungen Leuten, bitte Parkplätze vor der Tür, Obstkorb, Essen, Trinken, das ist kostenfrei. Nee, super. Also wenn ihr das in den Mittelpunkt stellen müsst, dann habt ihr sowieso verloren. Meine Liebe, dann lasst es doch mal so in ein Schlussakkord so langsam übergleiten. Orchestrieren wir uns.
Okay, ich versuch's.
In Richtung Ende. Und lasst uns doch mal über so ein paar Schritte, ein paar Dinge reden, die wichtig sind für alle die, die vielleicht jetzt sagen, okay, habe ich verstanden.
Okay.
Ich habe Ela und sogar dem Klaus mal gut zugehört und ich möchte jetzt Dinge verändern. Also, worüber reden wir zuerst? Wenn du jetzt, das ist jetzt ein Konstrukt, ja, wir beide kannten uns bisher nicht, du hast zugehört, wir beide haben uns unterhalten und du gehst nach Hause und triffst deinen Mann und du sagst, ja Mensch, wir müssen doch sowieso mal was tun. Was macht ihr? Womit fangt ihr jetzt an? Also unabhängig davon, ob ihr euch damit schon beschäftigt habt.
Also du meinst, wenn ich jetzt mit meinem Göttergatten darüber sprechen würde, was er über seine Praxis wissen müsste oder was er vorher eine gute
Anzeige stellt. Ich sag dir, Mensch, Ela, das ist doch cool. Ne? Du kennst doch den Klaus, dann lass uns doch mal eine Anzeige schalten. Wäre das der richtige Weg, dass du sagst, oh, ruf Pass Media an, dann machen die eine Anzeigenkampagne, reicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Also bevor er zum Telefonhörer greifen dürfte, würde ich ihm schon sagen, mach dir erstmal Gedanken darüber. Vielleicht visualisierst du die auch oder schreibst du dir auf. Welche drei Dinge wären denn jetzt mal wichtig oder maßgeblich, die dazu beitragen, dass du dich innerhalb dieser Grenzen bewegen kannst? Also was kannst und willst du ausgeben? Natürlich haben wir so eine wirtschaftliche Geschichte dabei. Was ist das Anforderungsprofil? Wie soll jemand sein? Was soll er können? Wobei ich immer der Meinung bin, ich kann jedem alles beibringen. Wirklich alles, wenn die restlichen Dinge passen, ne? First Relationship, then Business. Ich kann jemandem eigentlich alles beibringen, sofern wir auf einer Wellenlänge sind. Und was sagt mein Team dazu? Ne? Was brauche ich? Was brauche ich an Charakterstärken, die mein Team ergänzen, bereichern oder einfach nur untermauern könnten? Was kann ich demjenigen bieten, um den ich mich hier bewerbe? Wo ist meine Schmerzgrenze? Und was sind meine Anforderungen an das Können, an die Einstellung, an die Werte? Und wenn ich diese Klarheit für mich habe, dann würde ich sagen, rufe ich mal Klaus an, gebe die Infos weiter und lasse eine schöne Wortbildanzeige machen oder einen Funnel oder wie auch immer ihr das Zeug nennt.
Ja, dann bin ich aber sehr gespannt. Also dann muss dein Männer und alle anderen, die sich bei uns melden, aber schon gut vorgearbeitet haben. Ich würde genau natürlich solche Fragen stellen, aber vorher müssen wir ganz klar definieren. Und du hast es eben schon mal gesagt, wir haben es auch in anderen Podcast-Folgen immer wieder erzählt. Du musst zuerst genau definieren, wer bist du eigentlich selber? Ja? Inner Work. Ja. Mit wem haben es die Menschen da eigentlich zu tun? Weißt du eigentlich, wer du bist? Weil wenn du das nicht weißt, kannst du kaum entscheiden, wer sind denn die Menschen, die dir gut tun? Mit wem willst du eigentlich arbeiten? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hast du als Unternehmer deine unternehmerischen Ziele klar definiert, damit du überhaupt weißt, wen brauche ich denn in diesem Konstrukt Zahnarztpraxis, um diese Ziele, auch die wirtschaftlichen, überhaupt zu erreichen? Ja? Um dann wiederum dir die Frage zu stellen, okay, ja, aber die dann kommen, was müssen die mitbringen? Unter welchen Vorgaben kann ich denn jemanden mit gutem Gewissen einstellen, dass er zu mir und vor allem, du hast es eben gesagt, zu unserem Team passt? All diese Überlegungen musst du machen. Und ich sag's euch wirklich, wie es ist, wenn ihr in diese Fragen nicht Zeit, wegen mir auch Geld, um mit externen Profis das zu erarbeiten, da rate ich immer gerne zu, wenn ihr zu diesem Invest nicht bereit seid, und dieses Invest kann durchaus am Anfang nach einem hohen Berg aussehen, zeitlich wie monetär, aber es lohnt sich. Ela, warum lohnt sich das, in all diese Fragen zu investieren?
Das lohnt sich aus mehreren Gründen. Also es lohnt sich allein schon wegen der Erkenntnis. Ich bin da ja immer gerne bei den Basics. Aber es macht ja natürlich deinen ganzen Prozess viel nachhaltiger. Wenn du weißt, was du suchst, findest du es viel eher. Das weiß jede Mutti auf dieser Welt. Wenn du weißt, was du suchst, dann findest du es eher, egal in welcher Schublade. Und insbesondere bei deinen Mitarbeitenden, die schon bei dir sind, wenn du die mit reinziehst in diese ganze Geschichte, die kann man auch in diesen inneren Prozess mit einbeziehen, den man ja selber auch durchgeht, ne? Weil nachzufragen, wie einen andere sehen, ne? Wie wird man gespiegelt, wie sehen einen andere, was hat man für einen Impact auf andere, hilft ja ganz extrem auch bei der eigenen Aufstellung. Und das ist unheimlich hilfreich. Wir landen in jedem Podcast immer wieder an diesem Punkt, wo wir sagen, es geht von dir selber aus, du musst von dir selber aus in die Richtung starten und dir deine Mannschaft, deine Frauschaft an Bord holen. Und ich glaube, wenn du dann den Punkt erreicht hast, wo du in so einen Fluss arbeiten kommst, so ein langer, ruhiger Fluss, dann haben wir immer die wirklich höchste Produktivität.
Und ich verweise da zum Schluss, fast zum Schluss, gerne nochmal auf unsere vorletzte. Wir haben schon so viele Folgen gemacht. Wir sind schon bei Episode 8. Ja, da ging es ja so um das Thema Sorgen und Ängste in deinem Kopf und so. Ja. Und deshalb vielleicht Kopfkino. Auch da nochmal, Panik ist nicht nötig. Ich verstehe jeden, der auf einmal die Nachricht bekommt, gekündigt, schwanger, weg, Team, futsch, mir fehlen Menschen. Aber macht euch da nicht direkt den Stress, dass alles zusammenbricht. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, okay, ja, und ein bisschen Ruhe zu bewahren, ist da mit Sicherheit eine ganz gute Empfehlung. Hast du ein Ding, was du aus dem Thema heute für dich nochmal konkret mitnimmst oder wo du vielleicht auch sagst, da denke ich auch persönlich nochmal drauf rum? Vielleicht wird ja eine eigene Podcast-Folge draus.
Ja, also diese Geschichte mit dieser Panikfalle, ne, also Strategien zu entwickeln, um da rauszukommen. Und ich meine jetzt wirklich auch, keine Ahnung, neurologische oder wie auch immer, es gibt ja alle möglichen Dinge. Also sich wirklich damit zu beschäftigen, wie kann ich solche Reaktionen unterbrechen. Das kann mir in vielen Bereichen ja helfen, nicht nur in solchen Bereichen. Es kann mir jeden Tag wertvolle Entscheidungshilfen liefern. Und da werde ich sicherlich nochmal drauf rumkauen, auch für mich selber. Weil so war es ja auch in der Kopfkino-Folge. Das haben wir alle, du hast es auch, Klaus, dass du mal Kopfkino hast. Und da gibt es unterschiedliche Bewältigungstaktiken und damit werde ich mich sicherlich nochmal beschäftigen.
Und ich mache es nochmal ganz pragmatisch als jemand, der sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt.
Wenig.
Ich packe euch in die Shownotes mal einen Link, entweder zu einem Blogartikel von mir, von uns oder direkt zu einer Checklist, mal gucken, was ich da finde, wo ihr vielleicht mal wirklich so in 10 Punkten, die ihr abhaken könnt, mal überlegt, okay, wie weit sind wir eigentlich auf dem Weg zur Arbeitgebermarke? Also es fängt dann von Positionierung an und geht runter bis, haben wir überhaupt vernünftigen Content, vernünftiges Material, um überhaupt das, ja, was wir den Menschen erzählen wollen, auch erzählen zu können. Und das packe ich da alles rein. Ja, Ela, ansonsten würde ich sagen, es war mal wieder kurz, knackig, schön. Hast du Bock, nächsten Sonntag wieder hier zu erscheinen oder so? Sollen wir nochmal?
Auf jeden Fall. Sonntag ohne Podcast, das ist ja wie ohne Kaffee. Das geht nicht.
Wobei wir ja irgendwie nie wissen, wann ihr den Podcast hört. Aber wäre auch mal lustig. Oder schreibt uns doch mal. Schreibt doch Ela und mir mal auf LinkedIn, wann hört ihr eigentlich den Podcast? Also habt ihr da irgendwie die Glocke bei Podigy oder wo auch immer aktiviert, dass ihr sonntags wisst, hey, eine neue Folge ist draußen? Oder spart ihr euch das so für die Woche auf? Wie machst du das so mit dem Podcast und anderen Podcasts? Hörst du die, wenn die rauskommen? Oder?
Also ich habe ja tatsächlich einen Podcast, den ich über alles liebe. Und ich kann ja nicht ohne dieses Thema, du weißt es. Das ist der Vorwärts nach Weit Podcast von Hannover 96.
Das muss mit Fußball in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu tun haben.
Grüße gehen raus an Tobi Gröbner und an seine Crew. Die höre ich tatsächlich immer montags, wenn die Gegnerfolge kommt, das Gegnerporträt, und immer donnerstags, wenn die normale Folge kommt. Und diesen Podcast, den liebe ich und der ist Pflicht.
Dann überlegt euch doch mal, ob Praxis einfach leichter führen für euch auch Pflicht wird. Aber ihr könnt uns einfach hören, wann ihr wollt. Und das ist das Schöne am Podcast, wann ihr wollt, wo ihr wollt. Und wir machen es ja mittlerweile auch so. Wir nehmen auf, wann wir wollen und wo wir wollen.
Und wie wir wollen.
Und wie wir wollen. Wir treffen uns in Hannover, wir machen es remote und das macht einfach riesen Laune. Ela, danke, so bis bald.
Klaus, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pars Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.